Wenn Leute hier in Deutschland vom Existenzrecht Israels sprechen, meinen sie oft ein Stück weit das Existenzrecht Deutschlands. Das ist ja, das hat Daniel Mawecki ganz schön gezeigt, dass man sich reinwäscht von dem Gefühl von Schuld und sich reintegrieren möchte in so eine westliche Staatengemeinschaft. Ich glaube, deswegen glaube ich nicht, dass Deutschland über so ein paar kosmetische Statements, zumindest nicht in absehbarer Zeit, hinausgehen wird.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, auch unser erster Gast, allererster Gast damals beim Launch dieses Podcasts, der freiberufliche Journalist Hanno Hauenstein. Willkommen, Hanno.
Danke für die Einladung.
Wir haben damals Hanno eingeladen und wir haben ihn heute auch eingeladen, weil wir über den Krieg im Gazastreifen diskutieren, beziehungsweise wie über diesen Krieg in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert wird. Hanno war jetzt ein paar Mal bei uns, um zu diesem Thema zu sprechen, weil leider dieser schreckliche Krieg immer noch nicht aufgehört hat und in der Tat scheint er sich nochmal zu verschlechtern, beziehungsweise zuzuspitzen in den letzten Wochen seit der Aufkündigung der Waffenruhe seitens der israelischen Streitkräften. Es ist vermehrt zur Vernichtung und Zerstörung im Gazastreifen gekommen und es verdichten sich die Anzeichen, dass tatsächlich eine Art von Säuberung letztendlich auch wirklich stattfinden wird und immer mehr israelische Politiker und Regierungsfunktionäre sprechen offen von ihren Intentionen, das Gazastreifen mehr oder weniger auszuradieren und zu annektieren. Auch genau deswegen oder angesichts diesen Wendungen gab es in den letzten ein, zwei Wochen auch eine Wendung in der deutschen Debatte. Sogar unser neuer Bundeskanzler Friedrich Merz, der vor wenigen Wochen noch seine Intention ausgesprochen hat, den israelischen Premierminister unbedingt nach Deutschland einladen zu wollen, sagte vor wenigen Tagen im Fernsehen, dass er nicht mehr versteht, was Israel im Gazastreifen eigentlich da tut. Und immer mehr Politiker, vor allem von ehemaligen Regierungsparteien wie die Grünen, äußern auf einmal 19 Monate später ihr Bedenken. Genau über diese Kehrtwende in der deutschen Debatte sprechen wir heute mit Hanno. Hanno hat in unserer neuesten Ausgabe 2021 auch einen Artikel zu genau dieser Frage verfasst und hat sich die Frage gestellt, was wären die Folgen, wenn es keine Konsequenzen aus diesem Völkermord gibt in der deutschen Debatte. Genau das scheint jetzt einzutreffen und ich freue mich, mit ihm drüber zu sprechen. Also Hanno, steigen wir direkt ein mit den, also ich würde sagen, die letzte Woche, vielleicht auch die letzten zwei Wochen. Es gab dann diese Stellungnahme von der Grünen-Fraktion, jetzt auch Friedrich Merz, immer mehr besorgte Politiker der Mitte. Was dreht sich gerade in der deutschen Debatte und warum erst jetzt?
Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich so eine Art von, es gefühlt eine 180-Grad-Wendung. Also Deutschland hat Israel militärisch, rhetorisch, juristisch, im Grunde genommen auf allen möglichen Ebenen grundlegend unterstützt und den Völkermord, den wir sehen, in dem Sinn mitgetragen. Und jetzt, fast 20 Monate später, ab so einem Punkt, wo die Zerstörung angerichtet ist und sich nichts mehr ändern lässt an der Entwicklung oder voraussichtlich sehr wenig, gibt es auf einmal so eine rhetorische Kehrtwende, die aber, glaube ich, also meine Antwort auf deine Frage wäre, es ändert sich was an, also es ist eine kosmetische Korrektur, es ändert sich sehr wenig grundlegend, also ich glaube auch nicht, dass sich die deutsche Israel-Politik jetzt radikal gewandelt hat. Es ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir gesehen haben und dieser Gewöhnungseffekt, der sich angespielt hat, dass man quasi von deutschen Politikern nichts, Politikerinnen nichts erwarten kann, nichts Substanzielles erwarten kann, an Kritik, auch nicht von Politikerinnen der sogenannten liberalen Mitte, also von den Grünen, der SPD, der CDU, CSU, der FDP und auch in großen Teilen oder bis zu einem sehr späten Zeitpunkt nicht von der Linken. Das ist ja auch Teil der Geschichte. Im ersten halben Jahr bis zu dem ersten Jahr war es ja vorrangig, und ich sage das auch selber mit Bauchschmerzen, aber war es ja vorrangig die BSW Partei, die einen Stopp von Waffenlieferungen gefordert hat und sich irgendwie mehr oder weniger stabil zu diesen Fragen positioniert hat. Also das, ich glaube nicht, dass es eine substanzielle Kehrtwende ist, auch deshalb nicht, weil es nicht einhergeht mit einer nennenswerten Hinterfragung der eigenen Position. Also wenn es eine Kritik wäre, die sagt, okay, wir haben Fehler gemacht, wir gestehen ein, A, B, C, D, E, F, G war nicht ganz so smart, dann würde man vielleicht mit ein bisschen mehr sozusagen ein bisschen mehr Zugeständnisse machen. Ich spreche für mich selber sozusagen aus einer linken Perspektive und sagen, okay, da ist jetzt vielleicht wirklich nennenswert was anders. Aber ich meine, Felix Klein, der sich vor wenigen Wochen dafür ausgesprochen hat, der den Plan einer ethnischen Säuberung des gesamten Gazastreifens, den Trump formuliert hat, als irgendwie interessante Idee bezeichnet, sagt jetzt, wir müssen Staatsräson neu denken. Da ist doch irgendwie, also geht mir persönlich zu schnell und ohne nennenswerte Substanz, dass wirklich eine Selbstkritik formuliert würde.
Und ich meine, es sind nicht mal 2 Wochen her, wo Deutschland die Chance gehabt hätte, zumindest der Überlegung zuzustimmen, dass man das Assoziierungsabkommen mit Israel, also das EU-Israel-Abkommen, zumindest überprüft auf die Möglichkeit hin, dass vielleicht Menschenrechtsverletzungen dort stattfinden. Ja. Und da hat sich natürlich Deutschland geweigert, zusammen mit Bulgarien und ein paar anderen Mitgliedstaaten gegen diese Entscheidung gestimmt, weil man will ja die Gesprächsfäden offen halten nach Israel, hieß es, als wäre das sonst wie nicht möglich gewesen. Vielleicht nochmal zurück zu was gerade im Gazastreifen stattfindet. Also diese Kehrtwende scheint es zu geben. Ich frage mich, was ist jetzt im Gazastreifen anders, dass deutsche Politiker plötzlich Angst bekommen, dass das nicht so gut aussehen wird in der Öffentlichkeit, weil meines Wissens hat sich jetzt nichts Großes verändert in den letzten 12 Monaten, außer dass Israel die Kampagne einfach fortführt. Oder siehst du eine qualitative Verschiebung auch in der israelischen Besatzungs- und Kriegsführung?
Jein. Also einerseits bin ich da bei dir. Es ist nicht, also die Tatsache, dass auf einmal jetzt die rote Linie überschritten ist, ist so ein Stück weit absurd. Weil ich meine, okay, also ihr wart okay damit, dass Krankenhäuser, Universitäten, Schulen so gut wie alle zivile Infrastruktur komplett zerstört und bombardiert wurde, mit falschem Pretext, dass es vermeintlich Human Shields seien. Ihr wart okay damit, dass Menschen mehrfach vertrieben wurden, dass der sogenannte Generals Plan eingeleitet wurde, dass annähernd 200 Journalistinnen und Medienschaffende gezielt getötet wurden. Also wenn all das sozusagen als Pretext okay ist, dann ist doch sehr merkwürdig, dass jetzt die rote Linie erreicht ist. Gleichzeitig ist natürlich also sagen wir mal so, ich stelle es mir sehr schwierig vor, die Militärkampagne Israels in den letzten 1,5 Jahren diplomatisch zu rechtfertigen. Und es ist, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen. Es ist, glaube ich, sehr vielen Menschen auf einer sehr, auch ohne Vorwissen über Israel-Palästina, über palästinensische Geschichte, über Gaza, über die Details dieser Operation, dieses Völkermords, ist es, glaube ich, relativ klar auf einer banalen Ebene, dass Menschen zu töten falsch ist. Also das überhaupt zu füllen mit einer Art von Rechtfertigungsrhetorik ist, glaube ich, ein extrem schwieriges Unterfangen. Und es wird schwieriger ab dem Moment, wo sich die Bilder immer mehr ähneln zu Bildern, die wir aus historischen Kontexten kennen. Ich glaube, kürzlich sagte mir jemand, das ist einfach jetzt Menschen annähernd 3 Monate lang auszuhungern, ist was an Holodomor erinnert und an Völkermorde aus historischen Kontexten, ich glaube, da ist vermutlich, so erkläre ich mir das, und ich habe keine klare Antwort, warum das jetzt die rote Linie sein soll, aber ich erkläre es mir so, dass das für viele Menschen noch viel schwieriger ist, sozusagen für sich selber zu rechtfertigen. Gleichzeitig, was wir sehen in Gaza, ist natürlich eine Eskalationsstufe. Das ist also da gehe ich auch mit. Also es ist, meine rote Linie wäre am 8. Oktober gewesen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, jetzt UNRWA systematisch zu verdrängen, alle internationalen Hilfsorganisationen systematisch rauszudrängen aus Gaza und mit so einer dubiosen Organisation zu ersetzen, die GHF, die quasi von amerikanischen Militärstrategen geleitet wird und die Leute in Käfigen einzusperren, damit sie überhaupt humanitäre Hilfe erhalten können. Also nachdem annähernd 3 Monate keine humanitäre Hilfe und kein Essen reinkommt, das ist natürlich abgründig auf eine Art, die noch abgründiger ist als das, was davor passiert ist. Deswegen verstehe ich sozusagen auf einer rein rhetorischen Ebene, warum das für viele Menschen noch schwieriger wird momentan.
Ja.
Und dazu kommt natürlich die Tatsache, dass die explizite Absicht zu Vernichtung immer unverhohlener formuliert wird von Seiten Leuten wie Smotrich und Ben-Gvir, die Rechtsaußenpolitiker Netanyahus Koalition. Ja, gleichzeitig würde ich da auch da differenzieren und sagen, viele dieser Statements sind auch im Oktober, November, Dezember 23 schon gefallen. Also es ist nicht so, als hätte man das erst vorgestern sozusagen erkennen können.
Ja, ich muss immer schmunzeln, wenn bis heute, sei es Regierungssprecher oder öffentliche Medien in Deutschland, wo immer von der in Teilen rechtsextremen Regierung Israels gesprochen wird, wo man sich fragt, welcher Teil ist dann nicht rechtsextrem?
Ja.
Das würde mich auch auf die nächste Frage bringen, beziehungsweise davor würde ich noch ansprechen, der Thilo Jung, der Journalist, hat gestern oder vorgestern, bin ich mir nicht mehr sicher, darüber spekuliert, ob vielleicht diese Mahnungen aus der Bundesregierung sowas wie eine Art abgekartetes Spiel sind. Ne? Dass auch wenn man die Reaktion Israels oder der israelischen Regierung vergleicht, also auf Merz im Vergleich zu der Reaktion auf diesen Brief von den kanadischen, englischen, französischen Premierminister und Präsidenten. Die Reaktion war viel sanfter. Mhm. Da hat der israelische Botschafter gesagt, ja, wir nehmen die Worte unserer deutschen Freunde zur Kenntnis.
Mhm.
Ganz anders reagiert natürlich auf Macron und Starmers Vorstoß. Und er spekuliert, vielleicht ist das quasi inszeniert, damit auch die Bundesregierung sich ein bisschen schützen kann, sollten dann irgendwelche Gräueltaten irgendwann ans Licht kommen. Glaubst du, dass das da was dran könnte, dass man vielleicht sogar sich abspricht zwischen Berlin und Tel Aviv?
Ja, ich meine, das ist natürlich, man muss das klassifizieren als Spekulation. Das ist jetzt irgendwie, es wäre jetzt sozusagen unjournalistisch von meiner Seite aus zu sagen, das ist so, weil ich es nicht belegen kann, aber also, ich glaube nicht, dass es aus der, also ich glaube, ich ist nicht weit hergeholt, das zu vermuten. Yeah. Das ist schon sehr, es ist naheliegend, dass jemand wie Ron Prosor, der sehr schrill ist in seiner Rhetorik, also der ist nicht wie Jakob Handelsmann oder Issacharow und seine Vorgänger, die quasi israelischen Botschafter in Deutschland haben auch Regime verteidigt, die Apartheid praktiziert haben und Menschenrechtsverstöße normalisiert haben, aber mit einer Rhetorik, die sehr viel mehr versucht hat, anzuschließen an lokale Diskurse. Und Prosor ist jemand, der extrem schrill, ein Stück weit gemäß der Aktion dieser Regierung auch Leute strategisch diffamiert hat. Selbst Leute wie Meron Mendel, die ja so in Terms of Agreeability sehr weit quasi oben sind im deutschen Mainstream. Und insofern glaube ich, dass jetzt auf einmal da eine Art von Verständnis für kritische Haltung durchschimmert, wirkt auf mich auch wie abgesprochen. Aber und ob das der Fall ist, ist schwer zu sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich meine, ich habe so ein weirdes Hobby, israelische Medien zu konsumieren. Ich habe die Sprache gelernt, dass ich dort gelebt und gearbeitet habe vor knapp 15 Jahren und ich bin ja auch oft vor Ort und so und ich lese und viele israelische Nachrichten und gucke viel Fernsehen und es ist extrem, die israelische Gesellschaft ist extrem sensibel auf diesen Druck. Das ist nicht so, als wäre das abgekapselt von sozusagen der Außenwelt, was dort passiert. Also als Piers Morgan sozusagen umgefallen ist vor ein paar Wochen, also ich meine, der war jetzt von Anfang an nicht der allerunkritischste Verhältnis zu Deutschland, war er schon von Anfang an relativ kritisch, aber er ist ja jetzt wirklich nochmal sehr viel kritischer, als er anfangs war. Das ist in Israel, es war Frontline News, also so Piers Morgan ist nicht mehr mit uns sozusagen. Diese Sachen, und man hat auch den Eindruck, dass die israelische Führung teilweise auch das Ausmaß der Gewalt kalibriert anhand der sozusagen Kritik, die sie aus westlichen Staaten und Medien erhält. Insofern, also das ist mit ein Grund, warum ich so, warum ich und viele andere, glaube ich, so ernüchtert sind über dieses Versagen der deutschen Medien zu Gaza. Weil ich glaube, das wirklich einen Unterschied hätte machen können, sozusagen. Aber um zu dem Punkt zurückzukommen, also ich glaube, dass auch Merz ist viel besprochen worden, aber auf so eine Art wie ein, also da wird jetzt diese Rhetorik aufgewärmt, die Leute wie Gideon Levy von Anfang an formuliert haben, so ein Freund lässt den anderen Freund nicht betrunken Auto fahren. Mhm, so diese Bilder, dass man jetzt sagt irgendwie, okay, das Deutschland steht nach wie vor an unserer Seite, aber versucht eben ein Stück weit einzuhegen, dass hier quasi Israel so zu so einem Paria-Staat wird.
Und ja.
Genau, also das, auf mich wirkt das auch abgesprochen, aber ich kann es nicht belegen.
Du hattest jetzt gerade gesagt, das Versagen der deutschen Medien in Bezug auf Israel, darüber würde ich auch gerne sprechen. Ich finde es eigentlich erstaunlich, wenn man schaut, also bis heute, wie unkritisch Meldungen der israelischen Regierung oder des israelischen Militärs einfach übernommen werden von deutschen Medien. Auch wenn die grauenhaften Bilder durchaus im Fernsehen gezeigt werden, das soll man jetzt auch nicht leugnen, aber eigentlich immer mit einer leicht pro-israelischen Sichtweise und dennoch eigentlich schon seit fast nicht vom Anfang an des Krieges, aber seit vielen Monaten ist eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung nach Umfragen gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Jetzt sind es über 80%. Ja, die Medien sind daran gescheitert, eine objektive Berichterstattung abzuliefern, aber sie haben es offensichtlich auch nicht geschafft, eine Mehrheit der Bevölkerung hier hinter dem Krieg zu kriegen. Wie würdest du gerade die Diskussion in der deutschen Medien beschreiben? Findet dort auch eine solche Kehrtwende statt oder gar nicht?
Nein, gar nicht wäre falsch. Also ich bin ja in Kontakt mit vielen Journalistinnen und es gibt natürlich in Redaktionen von Beginn an sehr heftige Diskussionen darüber, wie Bericht erstattet wird. Und es gibt ja zahlreiche Leute, da bin ich ja nicht allein sozusagen, die eine sehr, sehr dezidierte Medienkritik formulieren an diesen Sachen, die du erwähnt hast, an der Tatsache, dass quasi israelische Militärsprecher zitiert werden, als würden sie Fakten präsentieren.
Ja.
An der Tatsache, dass palästinensischer Tod und Zerstörung immer nur in Passivkonstruktionen formuliert. Und ich meine, ich sage jetzt immer, natürlich stimmt das nicht ganz, es gibt immer Ausnahmen, aber so, dass die Tagesschau sozusagen von palästinensischen toten Menschen spricht, als seien die von so einer Tsunamiwelle erfasst worden. Oder dass die Todeszahlen, die aller Wahrscheinlichkeit eine massive Untertreibung sind, des Gaza Health Ministries, dass die immer nur sozusagen formuliert werden in einer Relativierungsform nach Angaben des radikal islamistisch kontrollierten Gaza Health Ministries. Also dass diese Fehler immer noch gemacht werden, dass nach wie vor eine massive Fehler, also die Fehlerkultur ist einfach nicht, es fehlt an irgendwie einer Korrekturhaltung gegenüber Dingen, die immer, immer wieder wiederholt wurden und nicht korrigiert worden sind. Von der FAZ bis zur Taz, bis zu Springer, von geköpften Babys und all dieser Gräuelpropaganda, die wir gesehen haben nach dem 7. Oktober, die sich vermischt hat mit tatsächlichen Berichten über die Kriegsverbrechen, die an dem Tag begangen worden sind. Und also es ist extrem viel de facto falsch gelaufen und es gibt einfach keine wirkliche kritische Selbstbetrachtung. Und ich glaube, das ist ein strukturelles Problem. Es gibt Leute, die sehr gut sind, deutsche Journalistinnen, die vor Ort sind und arbeiten, Christian Mayer von der FAZ, ein paar andere. Das will ich überhaupt nicht sozusagen leugnen, aber es ist einfach, dass die Tagesschau immer noch auf die Art und Weise sozusagen berichtet, wie sie es von Anfang an tun, auf so eine sehr tendenziöse, sehr euphemistische Art und Weise, es ist, glaube ich, ein strukturelles Problem. Und da würde ich sagen, da ist sehr, sehr, sehr viel Verantwortung verspielt worden. Also auch mit Blick auf die Dominanz von Medien wie Springer, die ja aktiv dazu beigetragen haben, den Krieg zu verlängern. Das ist darüber ist ein eigenes Gespräch vielleicht, aber die wirklich, wirklich aktiv an Waffenstillstand mit unterminiert haben.
Kannst du darüber ein bisschen mehr was sagen?
Es gab einen Bericht in der Bild von Anfang September von Ronsheimer und Piatow, also Ronsheimer, der Co-Chef der Bild, der ein angebliches Exklusivdokument zitiert hat, das auf Yahya Sinwar, dem damaligen Hamas-Führer, der inzwischen getötet wurde von israelischem Militär, der dieses Dokument sozusagen vorgestellt hat als eins, das zeigen sollte, dass Hamas nicht daran interessiert ist, einen Waffenstillstand durchzuführen, sondern dass es ihnen eigentlich darum geht, die israelischen Geiseln so lange wie möglich in Gefangenschaft zu halten und den Krieg zu verlängern. Und dieser Bericht kam raus, wenige Tage nachdem in Israel große Proteste ausgebrochen sind, weil 6 tote Geiseln gefunden wurden und die israelische Gesellschaft, mitunter auch die Leute, die Angehörigen der Geiseln, gesagt haben, so Netanyahu, Schluss, wir wollen nicht mehr, enough. Und es ist ja belegt, dass Netanyahu an Machterhalt interessiert ist und nicht an den Geiseln und dass er mehrmals auch diesen Waffenstillstand, der auf dem Tisch lag, nicht angenommen hat. Ich meine, jetzt vor ein paar Monaten hat Israel das Waffenstillstandsabkommen gebrochen, aber damals im September war das eben eine große innenpolitische Frage und Netanyahu hat sich dann in einer Kabinettssitzung hingesetzt und hat gesagt, so hier, guck doch mal, die Bild berichtet, es ist Hamas, die nicht interessiert sind, nicht wir. Israelische Journalisten haben das dann recherchiert und haben herausgefunden, dass dieses angebliche Exklusivdokument weder auf Yahya Sinwars Computer gefunden wurde, noch vollständig berichtet wurde, noch irgendwie korrekt zitiert wurde und im Endeffekt eigentlich nur Desinformation ist, die durchgestochen wurde an die Bild von Mitarbeitern von Netanyahu. Und das ist in, ich meine, da kann man jetzt noch weiter tiefer gehen, aber das ist, es hat einen wirklich innenpolitischen Skandal ausgelöst, der zum Gericht ging in Israel und in Deutschland gab es keine Konsequenzen. Der Bericht steht online, der ist nicht korrigiert, der Ronsheimer wird zu Lanz eingeladen und macht einen Podcast über Israel-Palästina und lädt sich da Leute an und spricht darüber.
Es gab auch kaum Berichterstattung über den Fall.
Es gab ein bisschen Berichterstattung, nachdem dann einer dieser Aides von Netanyahu von Shin Bet verhaftet wurde. Und Dann aber extrem wenig im Vorfeld dazu. Also ich habe berichtet und zwei andere Leute haben berichtet. Aber auch im Nachhinein, es gibt keine wirklich, also es ist nicht so, als würde da sozusagen, hätte da ein Reputationsverlust stattgefunden zu dem Punkt, dass man sagen würde, okay, vielleicht ist das jetzt nicht die Person, die wir einladen. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert.
Ich meine, von der Bild-Zeitung erwarte ich jetzt nicht besonders viel Accountability, sagen wir so. Ist auch irgendwie erwartbar, dass die Bild-Zeitung grundsätzlich Kriegstreiberei begrüßt. Aber mich würde interessieren, deine Einschätzung in der breiteren Medienlandschaft.
Ja.
Wird es Konsequenzen geben? Wird es Rechenschaft geben? Ich meine, die Jüdische Allgemeine verliert bald ihren Chefredakteur, aber aus anderen Gründen. Aber wird es vielleicht...
Verliert den, meinst du?
Nein. ich meine nur, also... es gab bisher, finde ich, relativ wenig Accountability für die Redakteure und RedakteurInnen, die für diese unkritische Berichterstattung zuständig waren und sind. Glaubst du, dass es da Folgen haben könnte? Dass wir auch eine gewisse, nicht Aufklärung, aber Accountability in den eigenen Reihen, in den deutschen Medien erfahren werden?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das kann sein, dass es zu einem Zeitpunkt, wenn Gaza tatsächlich historisiert wird. Also es gibt so einen Satz in so einer ganz guten Al Jazeera-Doku, da heißt es sozusagen, im Völkermordmuseum der Zukunft wird es einen Raum geben für die Medien. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, das stimmt. Also und nochmal, ich meine, ich bin sehr allergisch eigentlich über diese Rhetorik von die Medien. Ich meine, man kennt das ja aus dieser Corona-Zeit, dass das so eine rechte Truppe geworden ist und man sehr leicht dazu neigt zu generalisieren. Gleichzeitig finde ich es wirklich, also es ist wirklich ein strukturelles Versagen gewesen in Deutschland. Und ich glaube, dass man die Dinge, die man in den USA sehen konnte, in den UK, in vielen anderen Ländern, westlichen Ländern und ja auch schon lange vor dem 7. Oktober, diese strukturelle sozusagen Voreingenommenheit gegenüber israelischen und deutschen Staatsnarrativen in Deutschland. Das ist was hoffentlich historisch betrachtet in der Rückbetrachtung verstanden wird, wie viel sozusagen Mitverantwortung die Medien tragen für das Bilden von Narrativen und die Nichtbeachtung von palästinensischem Leid. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Redakteure von sich aus kommen werden und sagen, ach ja, da haben wir wirklich Fehler gemacht. Also das vielleicht vereinzelt, aber das würde ja ein strukturelles, sozusagen das Eingestehen eines strukturellen Versagens bedeuten. Ich glaube nicht, dass das passiert.
Du hattest vorhin gesagt, du konsumierst nach wie vor viele israelische Medien. Du hast doch früher in Israel gelebt. Blicken wir auf die Zukunft, nicht nur das deutsch-israelische Verhältnis, sondern auch Israels Verhältnis zu der Welt. Ne? Also, du hattest ja gerade gesagt, dass es durchaus einen Unterschied macht in der israelischen Debatte, was das Ausland über Israels Vorgehen sagt. Es kommen jetzt auch langsam die ersten Stimmen, korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege, aber mein Eindruck nach Zum ersten Mal kommen auch Stimmen aus der Mitte der israelischen Gesellschaft, die sagen, oh, warte mal, vielleicht haben wir das ein bisschen übertrieben mit den Kriegsverbrechen. Aber trotzdem, ich meine, es gab letzte Woche eine Umfrage von Penn State University, die nochmal also belegt, oder was heißt belegt, aber suggeriert, wenn man die Zahlen glaubt, dass über 80% der israelischen Bevölkerung bzw. der jüdischen Bevölkerung in Israel mehr oder weniger eine ethnische Säuberung Gazas befürwortet. Kann es oder soll es ein normalisiertes Verhältnis geben zu diesem Staat nach diesem Krieg? Also was macht man, wenn über 80% einer Gesellschaft ja offen nicht nur Kriegsverbrechen, sondern wirklich historische Kriegsverbrechen befürwortet? Wie kann man sich da die Zukunft vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe keine einfache Antwort darauf. Ich meine, ich habe, wie du gesagt hast, ich habe da gelebt, ich habe da gearbeitet, ich bin ja nicht jüdisch, aber ich habe irgendwie viele Verbindungen in dieses Land und in erster Linie natürlich zu den Leuten, die
zu den 20% gehören.
Ja, ich würde mal eher sagen zu den 2% wahrscheinlich. Also das ist ja sozusagen, wenn man so von der israelischen Linken spricht in Deutschland, dann meint man oft Leute, die in einem deutschen Kontext alles andere wären als links, sondern die sozusagen den israelischen Supreme Court verteidigt haben Anfang 23 gegen den Justizumbau, also ein Supreme Court, der das Nationalstaatsgesetz verabschiedet hat, das im Grunde genommen das ganz gesamte historische Palästina als jüdisches Heimatland anerkennt, oder der Supreme Court, der Familienzusammenführung von palästinensischen Menschen verhindert, oder der Supreme Court, der in Masa Fayata sagt, das ist eine Militärübungszone und was die Vertreibung der Leute legitimiert in Area C, in der Westbank. Also ob das sozusagen links ist, ist eine ganz andere Frage, aber es gibt natürlich Linke in Israel, die Kriegsdienst verweigern, die versuchen, arabische, palästinensische, israelische Zusammenschlüsse zu organisieren. Und es gibt diese Leute. Und ich glaube, das, was ich extrem bitter finde im Rückblick, ist, dass Deutschland ja Ende 23 nach Beginn, also nach dem 7. Oktober, systematisch palästinensische und israelische Zivilgesellschaft definanziert hat. Also das Geld sozusagen, also nicht mehr Menschenrechtsorganisationen wie Al-Haq oder Yeshdin oder solche Organisationen einfach den Geldfluss ausgesetzt hat, aufgrund von israelischem Druck. Und da würde ich sagen, das ist exakt der falsche Weg. Und wahrscheinlich wäre das ein realistischer Ansatz, wie man eigentlich überlegen könnte. Also wenn ich jetzt so, ich bin kein Politiker, aber wenn ich jetzt die deutsche Nahostpolitik nur ausrichten würde, würde ich natürlich sagen, wir redefinieren Staatsräson um. Und ich meine, das wäre ein opportuner Gedanke. Das wäre kein sozusagen jetzt idealistischer Gedanke. Man könnte einfach aus reinem Opportunismus könnte man sagen, wir redefinieren Staatsräson als nicht Unterstützung für rechtsextreme Politiker, sondern als Unterstützung für die israelische und palästinensische Zivilgesellschaft. Und ich meine, das unpalästinensische wird aus deutscher Perspektive nicht passieren. Das ist sozusagen der Claudia Roth-Move. Also man klatscht für Bassel Adran nicht, sondern für Yuval Abraham klatscht man. Man klatscht mit einer Hand. Aber da würde ich sagen, da wäre sozusagen die linke Perspektive einfach wichtig zu sagen, das ist keine nur israelische Gesellschaft dort. Es ist auch eine palästinensische Gesellschaft und man kann nicht sozusagen auf einem Auge blind sein.
Apropos auf einem Auge blind. vielleicht gar nicht apropos auf einem Auge blind, aber du hattest vor ein paar Minuten was gesagt, was mich nochmal zu der Frage gebracht hat. Wir haben jetzt so langsam auch, finde ich, eine Verschiebung in der linken Debatte in Deutschland. Ein Kumpel von mir hat vor ein paar Tagen gewitzelt, die Linke muss aufpassen, dass sie nicht von Merz links überholt wird in der Gaza-Frage, jetzt nach seinen neuesten Äußerungen.
Ja.
Dennoch hatte man jetzt diese Beschlüsse auf dem Parteitag der Linken, dass man die IHRA-Definition von Antisemitismus ablehnt und stattdessen die Jerusalem-Deklaration annimmt, eine Definition von Antisemitismus, die deutlich mehr an Israel-Kritik sozusagen zulässt oder nicht Israel-Kritik direkt als Antisemitismus brandmarkt, denke ich auch ein wichtiger Schritt, um sachlicher über die Situation in Israel zu sprechen. Und trotzdem reden wir, egal ob wir über die Linkspartei sprechen oder die Parlament, also die Mitte-linke Partei im Parlament sowieso. Die Linke tut sich nach wie vor sehr schwer mit dieser Frage. Obwohl mittlerweile, wie gesagt, 80% der Bevölkerung theoretisch auf der Seite stehen würde. Glaubst du, dass man da von einem Versagen sprechen muss oder zumindest von ein Versagen, Verantwortung zu übernehmen?
Ja. Ja, schon. Also ich meine, sie tut es jetzt zu einem sehr, sehr, sehr späten Zeitpunkt, wird versucht, mehr zu offensiver zu sein, mehr zu sagen, informierter zu sein. Und natürlich ist verständlich, dass die linke Partei in Deutschland ist eine Repräsentation der Linken in Deutschland per se und die ist natürlich nicht also die ist in dem Fall, also in Israel, mit Blick auf Israel-Palästina ist dieser Exzeptionalismus einfach sehr, sehr stark, dass man, glaube ich, das Gefühl hat, Menschenrechte kann man damit mit doppeltem Maß anlegen. Und dass die Linke im Grunde genommen exakt die gleichen Fehler macht wie deutsche Regierung vor ihr, dass man irgendwie mit Blick auf den Krieg Russlands in der Ukraine kann man klar von Kriegsverbrechen sprechen und kann man klar benennen, dass Besatzung falsch ist. Mit Blick auf Palästina kann man das auf einmal irgendwie nicht mehr. Und das sind so, da glaube ich, müsste natürlich die Linke auch ein Stück weit ihr eigenes Zögern mal kritisch reflektieren. Aber ich glaube, jetzt in der Situation, wo sie gerade Aufschwung hat und irgendwie diese also sehr anfangs unwahrscheinlichen 11% gewonnen hat, ist es natürlich irgendwie, ich verstehe, dass man sozusagen vorsichtig ist und es gibt, glaube ich, Schritte in die richtige Richtung. Es gibt viele Leute, die jetzt sehr sozusagen verbal laut sind und versuchen da irgendwie sich eine Position zu entwickeln. Ich habe auch das Gefühl, dass die Antideutschen der Linken ein Stück weit marginalisiert sind momentan. Ich stelle es mir auch nicht leicht vor, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es schon eine Diskussion darüber gibt, warum man da, ich meine, die AfD sind sehr gut darin, dieses Thema für ihre eigene Mobilisierung zu benutzen. Sie sind sehr gut darin zu sagen, wir finden Israel super und dadurch sozusagen zu suggerieren, dass sie selber nicht antisemitisch seien. Also die haben das Mobilisierungspotenzial dieser Thematik total erkannt. Natürlich in die komplett falsche Richtung. Aber man muss ja auch sagen, dass die sozusagen rechte Sozialdemokratie à la BSW das irgendwie auch erkannt hat. Also in die andere Richtung. Diese moralische Klarheit oder auch politische Klarheit hat bei der Linken jetzt sehr, sehr spät eingesetzt und sehr zögerlich. Und ich glaube, das würde ihnen gut tun, da ein Stück weit selbstbewusster zu sein. Nicht um zu sagen, es gibt keine Diskussion. Natürlich ist es ein Thema, das viele Leute sehr bewegt und da muss man natürlich allen Betroffenen zuhören und in Diskussionen gehen. Das ist nicht klar, dass es keine sehr einfache Antwort gibt, aber schon irgendwie einfach klare Kriegsverbrechen benennen und jetzt auch Völkermord benennen. Das wäre jetzt auch an der Zeit. Also es ist nicht mehr diese, was wir sehen. Also was Raphael Lemkin hier in seinem Buch Axis Rule of Europe, heißt es, glaube ich, benannt hat, also ein koordinierter Plan der Zerstörung von Lebensgrundlagen von Menschen, der darauf zielt, die Menschen zu vernichten, teilweise oder ganz. Also diese intellektuelle Geschichte, die dann übersetzt wurde, dieses Erbe, das dann übersetzt wurde in die UN-Resolution, die Völkermordkonvention, die ist klar, ist hier offensichtlich, sehen wir mit eigenen Augen, wie das stattfindet. Und ich glaube, dass die Linke jetzt wirklich langsam mal das auch klar benennen sollte.
Ja. Was ich enttäuschend sowieso, dass wir haben schon als Jacobin eine deutliche Kritik artikuliert. Ich glaube, das wird keine Zuhörer überraschen. Was mich aber irgendwie überrascht und verwirrt, ist, dass rein aus opportunistischen Gründen es Sinn machen würde, viel stärker zu Gaza sich zu äußern. Du hattest vorhin die BSW-Position angesprochen. Also ich glaube, bei denen ist das eine Mischung aus Opportunismus und Überzeugung, weil das war ja tendenziell, also die meisten zumindest von den Führungsfiguren gehörten tendenziell zum antiimperialistischen Flügel der Linken, aber sie haben, genau wie du meintest, erkannt, dass dieses Thema nicht besetzt wird. Und jetzt, dass BSW nicht im Bundestag vertreten ist, kann man positiv oder negativ sehen, aber genau in dieser Frage tendiere ich dazu, es negativ zu sehen, weil da wieder eine Lücke aufgetan wird, die Linke leider bisher nicht ausreichend füllt, meines Erachtens, wo es aber, wie gesagt, rein opportunistisch, wahlpolitisch Sinn machen würde, diese Lücke zu schließen und auch zu verhindern. Ich meine, bisher haben wir es nicht erlebt, dass eine opportunistische AfD plötzlich Israel-Kritik entdeckt. Aber ich würde es denen zutrauen. Ne? Also ist ja alles möglich. Und jetzt diese Kritik von links zu besetzen, dass man das nicht ausreichend tut, ist, glaube ich, einfach eine große vertane Chance. Erst recht, wenn man in einem
sieht und,
ja, aber also rein demografisch, ne? Es gibt Millionen Menschen in Deutschland, nicht alle palästinensische Abstammung natürlich, aber Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Nahen Osten, denen das Thema sehr am Herzen liegt. Und sie haben momentan de facto keine politische Vertretung im Bundestag, mit natürlich Ausnahme der Linken zu einem gewissen Teil. Aber ich kann es rein strategisch einfach nicht mehr nachvollziehen.
Ja, klar. Ja, es ist ein, wie du sagst, also es ist ein Gedanke, den man auch ohne sozusagen die Überzeugung für Menschenrechte, die universell gelten, die man ja hoffentlich voraussetzen sollte, aber bei einer linken Partei, aber auch aus rein opportunistischen Gründen, tatsächlich hätte erwarten müssen von einer linken Partei. Und das ist jetzt, kommt es gut, aber es kommt sehr viel zu spät und es kommt nicht mit ausreichend sozusagen materiellen Folgen.
So. Ja.
Und ich glaube, ich bin kein Fan des BSW, keine Frage, aber das ist kleinen parlamentarischen Anfragen zu Waffenlieferungen kamen von BSW, also die nennenswerten Schritte, um die Leute zu informieren und die Dinge auszugleichen, die Medien falsch gemacht haben, gerade im ersten Jahr, muss man sagen, kam eher aus diesem Spektrum als aus dem der Linken.
Ja. Vielleicht nochmal zum Schluss. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage der, was folgt. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch das Thema deines Artikels in der neuen Ausgabe, ist, was für Konsequenzen wird das Nicht-Eingreifen, das Schweigen, auch die Zustimmung Deutschlands haben für Deutschland auf der Weltbühne oder auf der internationalen Bühne? Wird dadurch die Credibility der Bundesregierung beschädigt? Und wird das langfristige Folgen haben für die deutsche Außenpolitik zum Beispiel? Wird Deutschland nach wie vor, wenn wir uns zum Beispiel die Debatte in der Europäischen Union angucken, klar, da gibt es immer noch ein paar osteuropäische Länder, die mitziehen. Nicht wenige davon waren auch beim Irakkrieg dabei. Aber wenn wir zumindest Westeuropa die Debatte anschauen, Deutschland verliert da gefühlt den Anschluss. Wird von Spanien, von Belgien, von Frankreich überholt. Wird Deutschland langfristig außenpolitische Folgen erleiden müssen? Oder wird das Ganze wie so viele Kriege und Konflikte in einem halben Jahr wieder vergessen?
Ich glaube, dass wir es jetzt schon sehen. Also ich glaube, dass Deutschland massiv Reputationsverlust erlebt hat, sowohl für die Außenpolitik, aber man muss ja schon auch sagen, und ich glaube, das wird in Deutschland oft übersehen. Ich glaube, man denkt so ein Stück weit, dass was innenpolitisch passiert, die Welt nicht so großartig interessiert, aber man muss ja nur mal rausfahren aus Deutschland und sich mit Leuten irgendwie in wo auch immer unterhalten. Selbst in Israel wird das Vorgehen der deutschen Polizei gegenüber Demonstrierenden auf den Straßen mit einer absoluten Fassungslosigkeit beobachtet. Also das ist nicht so, als würden Leute da oder ich meine, die in erster Linie Leidtragenden der sozusagen Staatsräson auf Steroiden deutschen Politik, die sich innenpolitisch ausgespielt hat in den letzten eineinhalb Jahren, sind natürlich palästinensische Menschen und arabische Menschen. Aber dass auch so viele jüdische Menschen Opfer dieser quasi Ignoranz geworden sind, also dass Leute wie Masha Gessen und Nancy Fraser und ich meine, die Liste ist lang, dass man auch diese Leute sozusagen zum Schweigen bringt oder ihnen keine Preise verleiht oder ihnen die Professoren, also dass man ihnen Jobs vorenthält, all das wird ja gesehen. Und da ist, die innere Dynamik stimmt nicht und das ist allen Beteiligten klar sozusagen. Mhm. Insofern glaube ich, dieser Reputationsverlust ist nicht nur der außenpolitische, auch der innenpolitische, vor allem aus Ländern des sogenannten globalen Südens, die diese Rhetorik der vermeintlich regelbasierten Ordnung natürlich jetzt mit einem großen hier Augenzwinkern belächeln. Also ich glaube nicht, es ist natürlich nimmt, also es wird nicht mehr ernst genommen, wenn Deutschland jetzt halt hier und zu Recht sagt, die Ukraine sollte nicht besetzt werden von Russland, ja. dann fragt man sich doch, okay, wie wer seid ihr sozusagen, ja, jetzt solche Statements zu machen, ja, wenn ihr es in einem anderen Kontext also A, aktiv mitgetragen habt, dass Gaza besetzt wird und die Leute, dass das Gebiet entvölkert wird und die Menschen massenweise umgebracht werden. Und ja, also ihr habt das mitgetragen und euch dann zu einem Zeitpunkt distanziert, wo es viel zu spät war. Also ich meine, das ist natürlich, wie soll man sowas ernst nehmen? Das ist ja auf einer sehr, ich glaube, da muss man gar nicht so sehr, also ich meine, man kann das auf einer geopolitischen, strategischen Ebene begründen, warum das sozusagen Deutschlands Rolle in der Welt schwächt. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, man muss eigentlich gar nicht so weit gehen. Man kann das auf einer sehr banalen Ebene nachvollziehen. Das ist so, who the fuck are you? Also, ja, also so, ja, es ist eine instinktive fast Reaktion gegenüber dieser Hochnäsigkeit zu denken. Man könnte Leuten erklären, was irgendwie Menschenrechte und was regelbasierte Ordnung heißt, wenn man selber sozusagen aktiv darin mitträgt, die zu erodieren, die zu untergraben, die zu teilweise auch zu zerstören. Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Deutschland Waffen geliefert hat an Israel, um einen Völkermord durchzuführen. Es ist ja auch so, dass Deutschland aktiv die Amicus Curiae-Stellungnahme an den Internationalen Strafgerichtshof, um den Prozess hinauszuzögern, dass Haftbefehle ausgesprochen wurden gegenüber Netanyahu und Gallant, unter anderem auch gegen die Hamas-Führer. Aber das, es ist ja auf einer juristischen Ebene wirklich viel gemacht worden, um das zu verhindern. Und das die Komplizenschaft Deutschlands ist eine, die sehr, sehr tiefgreifend ist.
Und vielleicht letzte Frage, wie sieht dann die Zukunft in Israel aus? Also wir hatten, letztes Jahr hatten wir einen israelischen Autoren bei Jacobin, der gesprochen hat von der möglichen Spartifizierung von Israel.
Spartifizierung?
Genau, also mit Blick auf Sparta, den antiken Städtestaat, quasi eine kleine, hochbewaffnete, sich ständig im Krieg mit seinen Nachbarn befindenden Kriegerstaat sozusagen. Und also es ist ein linker Israeli, der sich natürlich vor dieser Entwicklung gewarnt hat und befürchtet hat. Aber es scheint doch immer mehr in diese Richtung zu gehen, oder? Gestern hat die IDF auch wieder Orte in Syrien angegriffen, also bombardiert. Also Israel scheint so langsam den Anschluss an die internationale Gemeinschaft gefühlt zu verlieren und nur noch die eigene, oder was heißt nur noch, aber zum Durchsetzen der eigenen Interessen jegliche Rücksicht auf die internationale Meinung zu verlieren? Oder übertreibe ich da?
Also ja und nein. Es ist einerseits, hast du recht, also es ist so, was wir gesehen haben in Libanon, Syrien, auch die Drohungen und de facto ja, also auch was mit Iran jetzt sich abgezeichnet hat in den letzten eineinhalb Jahren und natürlich in Gaza und auch der Westbank. Ich meine, ich bin seit jetzt 15 Jahren immer wieder in der Westbank und ich habe gefühlt viel gesehen, aber ich war jetzt viermal da seit 7. Oktober und was ich jetzt in den letzten Monaten gesehen habe, habe ich in der Form wirklich noch nie gesehen. Also das sind über 40.000 Leute vertrieben worden im Norden der Westbank in Flüchtlingscamps wie in Jenin, in Tulkarem, in Noshams und so. Also es ist, ich würde sagen, ja, es scheint so zu sein, dass die kosmetischen Hinweise westlicher Staaten Israel stückweise weniger interessieren. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, warum brauchte es Gaza und diese Art von Eskalation, damit westliche Staaten überhaupt mal sozusagen was sagen? Ich meine, die Besatzung der Westbank und der Golanhöhen und Ostjerusalems ist inzwischen jetzt fast seit 6 Jahrzehnten ongoing und die Apartheid-Politik, die sich dort abspielt, ist Jahrzehnte alt und was dort passiert, ist nicht sozusagen, ist nicht neu. Also insofern würde ich so ein Stück weit fragen, also es ist, Israel, glaube ich, hat sich sehr daran gewöhnt, dass die Kritik, wenn sie formuliert wird, eigentlich eine ist, die ohne nennenswerte Konsequenzen kommt. Mhm, und dass jetzt sozusagen der Kontext immer schwerer zu leugnen ist, dass die Kriegsverbrechen immer offensichtlicher werden, dass sozusagen ich glaube, es hat natürlich auch viel mit Social Media zu tun, dass wir alles so live miterleben können in Gaza. Das ist eine Situation, die das für westliche Staaten sehr viel schwieriger macht, sozusagen da so zu tun, als sei es irgendwie ein anderer Kontext als ja. in anderen Ländern, wo wir sehr viel deutlicher sind. Aber das, ich glaube, da zeigt sich auch so ein Stück weit die Scheinheiligkeit und Verlogenheit westlicher Länder gegenüber ihrer eigenen, der Grundlagen ihrer eigenen Politik, die sie sehr, sehr lange mitgetragen haben und ja. wo es sehr, sehr lange okay war.
Aber es wird letztendlich wahrscheinlich keine Konsequenzen geben. Oder? Also ich kann mir noch kein Szenario vorstellen, wo die westliche Wertegemeinschaft, sagen wir, Israel ähnlich sanktioniert wie Russland zum Beispiel.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es kann natürlich schon sein, dass der internationale Gerichtshof urteilt, dass es ein Genozid ist. Und ich glaube, auf dem Punkt kann dann, also ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass die USA den Internationalen Strafgerichtshof sanktioniert, dass die keine E-Mails mehr schicken können, weil ihre Browser irgendwie auf US sozusagen Firmentechnologie beruhen. Und das kann natürlich sein, dass diese Institutionen, der Oberste Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof konsekutiv einfach mehr an Stellenwert verlieren, an überhaupt Glaubwürdigkeit verlieren. Ich glaube, es ist auch eine Diskussion generell, was bedeuten diese Kategorien, was bedeutet Völkermord, wenn was in Gaza jetzt geschieht, wenn der Internationale Gerichtshof entscheiden sollte, dass das kein Völkermord ist, dann glaube ich, bedeutet das eine sehr, sehr, sehr gravierende Krise für die Anwendbarkeit juristischer Kategorien für geopolitische Kontexte und Kriege. Also das ist, ich glaube, das würde ein großes Loch reißen in die Glaubwürdigkeit von Staaten. Ob jetzt Israel so genauso sanktioniert wie Russland, das glaube ich auch deshalb nicht, weil es ja nach wie vor, ich meine, für die USA und auch für Deutschland geopolitisch einfach ein wichtiger Verbündeter ist vor Ort, für die Region. Das ist und für Deutschland noch mehr als für die USA auch ein Stück weit, das hat ja mit historischer Selbstvergewisserung, Selbstbegründung zu tun. Ich glaube, wenn Leute hier in Deutschland vom Existenzrecht Israels sprechen, meinen sie oft so ein Stück weit das Existenzrecht Deutschlands. Also das ist ja, das hat Daniel Mawecki irgendwie ganz, ganz schön gezeigt, wie sehr verbunden das ja historisch auch ist, dass irgendwie die Unterstützung für Israel nicht so sehr kommt aus so einer vermeintlich hochtrabenden historischen Verantwortung, sondern eigentlich viel mehr damit zu tun hat, dass man sich reinwäscht von dem Gefühl von irgendwie Schuld und sich auch reintegrieren möchte in so eine westliche Staatengemeinschaft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Deutschland schon an dem Punkt ist, sozusagen sich so weit normalisiert zu haben, zu sagen, wir brauchen Israel dafür nicht mehr. Aber ich glaube, das ist schon nach wie vor auch im kollektiven quasi Bewusstsein sehr verankert ist, dass diese Beziehung sehr wichtig ist. Deswegen glaube ich nicht, dass Deutschland über so ein paar so kosmetische Statements wirklich, zumindest nicht in absehbarer Zeit, wirklich hinausgehen wird.
Ja, ich glaube, also unabhängig davon, was in Deutschland passiert, glaube ich, dass Israel einfach zu wichtig ist für die USA in der Region und auch ein angeblich Isolationist Donald Trump wird daran nichts ändern. Die haben keine Ahnung, wie viele Milliarden an kostenlose Waffen in den letzten Jahren geschickt. Und das ist nicht nur Zufall.
Ja.
Naja, jedenfalls vielen Dank, Hanno. Unsere Zeit ist leider ab. Das ganze Thema des Völkerrechts und inwiefern Völkerrecht nach diesem Genozid überhaupt noch ernst genommen werden kann, wäre, denke ich, auch mal ein Gesprächsthema. Das werden wir aber aufs nächste Mal vertagen müssen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Danke.
Hannos Text, was, wenn aus Völkermord nichts folgt, ist in der neuen Ausgabe von Jacobin zu lesen und wie jede Woche die freundliche Erinnerung von mir. Wenn dir der Podcast gefällt und du möchtest, dass es ihn noch lange gibt, du kannst uns am besten unterstützen, indem du Jacobin abonnierst auf www.jacobin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.